Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Ein wunderschönes Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett in der Wochenendausgabe. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Wochenendes. Was ist interessant? Was ist uns aufgefallen? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann das, glaube ich, also besser beurteilen als jede andere Person, mit der ich jemals in diesem Podcast gesprochen habe. Denn sie moderiert in schöner Regelmäßigkeit das ARD-Morgenmagazin und ist außerdem die Frau, die es neben Niki Hassania an meiner Seite am tapfersten aushält, und zwar im Kölner Treff. Hallo Susan Link.
Ich freue mich so, dass ich deine Wochenendbeilage sein darf. Was so hat mich noch nie einer genannt, deswegen das finde ich toll.
Ja, was für ein Satz. Im Kölner Treff sagte ja Tommy Schmidt, sagte schon, man muss bei solchen Anmoderationen immer aufpassen, dass man nicht in so Christian Lindersche Gewässer schippert.
Die Frau, mit der ich immer meine Nächte oder in meinem Fall den Morgen verbringe, da ist man ja schnell reingeraten.
Ne? Das ist ganz gefährlich, speziell am Wochenende. Wir gucken einfach so ein bisschen, was uns an diesem Wochenende bewegt, und da kommen wir nicht um das hin.
Die Schlagzeile des Tages.
Beziehungsweise des Wochenendes. Aldi, Rossmann und Co. bieten Corona-Schnelltests an, wo es sie ab Samstag zu kaufen gibt. Das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erste Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung sollen am Samstag in Deutschland in den freien Verkauf kommen. Aldi Nord und Aldi Süd kündigten am Mittwoch an, dass Kunden die in Deutschland produzierten Tests dann an der Kasse bekommen können. Stand jetzt, wo wir reden, ist die Pforte von Aldi noch nicht geöffnet, aber wir können jetzt ein bisschen perspektivisch auf das blicken, was höchstwahrscheinlich bei Aldi Nord, Rossmann und Co. passiert. Eins muss man ja sagen, die Ministerpräsidenten von Aldi Nord und Aldi Süd haben unter der Woche ihren Job gemacht. Ansonsten kann ich davon ausgehen, dass du auch noch die Läden stürmst?
Lustigerweise habe ich tatsächlich, ich habe das dann auch gelesen und dachte, Mist, dann habe ich mir, es ist ja ähnlich wie dieser Fünf-Stufen-Plan, den ja auch kein Mensch versteht, wann was öffnet und so, und dann möchte man ja auch
sind
sagen.
Sind ja auch mehr als fünf Stufen.
Ja, es sind ja mit so Unterstufen, ne?
Genau.
Sind ja, und ich verstehe gar nicht, und wenn dann 14 Tage was gehalten wird, dann darf man ja, und man möchte einfach sagen, sag mir Bescheid, wenn sich was ändert, solange lege ich mich wieder in den Lockdown.
Ja.
So, und dann habe ich da dann wieder gelesen, 4 Tests, 3 im Sinn, wenn du noch eine Schwester hast, kannst du noch einen mitnehmen oder so. Und das, da habe ich auch gedacht, oh Gott, das verstehe ich jetzt schon nicht. Und bin dann, habe ich gedacht, ich bin ganz clever, habe vorgestern, bin ich ins Netz gegangen, habe festgestellt, man kann da schon welche kaufen. Es gibt aber Seiten, da musst du mindestens Pflegepersonal, Arzt oder sowas sein. Ich habe jetzt eine gefunden, da konnte ich welche kaufen. Dann habe ich natürlich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich ja erstmal, ich bin also in die Vollrecherche gegangen.
Ja, ich merke schon.
Und habe dann gegoogelt, welche denn jetzt wirklich zugelassen sind. Also bin richtig in die Tabellen rein.
Ja.
Habe es gelesen, nicht, dass man dann wieder so eine ohne CE irgendwas.
Man muss ein bisschen aufpassen.
Man wird ja für alles Experte inzwischen. Und habe jetzt mal Wacker bestellt. Da stand jetzt Lieferzeit 4 bis 7 Werktage.
Okay.
Und jetzt bin ich mal gespannt, so ein 20er-Pack.
Ja.
Freude nur vorne in die Nase rein.
Ach was?
Jetzt nicht wie, mehr
was,
sowas
heißt
Fieses.
Nur, was heißt denn nur vorne?
Diese Schnelltests, die man jetzt, du musst dich in so viel einarbeiten, das ist so lustig. Also da gibt's dann so ein Laien-Label, so habe ich das jetzt mal genannt.
Ja, richtig.
Da steht dann dran, das ist also auch für Laien, und das sind dann eben zum Beispiel die auch für Kinder ganz gut geeignet sind, weil die nur in den vorderen Bereich der Nase müssen.
Das reicht?
Angeblich.
Okay.
Da gibt's ja dann auch wieder ganz viele Daten dazu, aber das sind eben diese Laientests. Du kannst vorne und später kommen dann noch Gurgeln und sowas dazu. Das sind doch diese peinlichen Aufnahmen, die man jetzt immer sieht, wo so Kinder, ich denke auch mal so, wird das so, dass Kinder, da wirklich 25 Kinder vor dem Lehrer sitzen und sich in der Nase porkeln? Dann kommt dieser Test.
Das ist das erste Mal, dass Nasebohren aber sich auch bezahlt.
Ja, bei Kindern. Dass es auch nicht desinteressiert wird. Ja.
Und
nicht
so, ist ja auch schon mal gut. Aber das finde ich spannend. Also diese Selbsttests haben natürlich eine gute Funktion, wir kennen es ja von Berufswegen, dass wir regelmäßig getestet werden, allerdings unter fachlicher Anleitung.
Mhm.
Das heißt, es gibt auch eine Person, die das beglaubigt, ob du positiv oder negativ bist. Das ist ja auch grundsätzlich, weil du erfasst wirst. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Auch später für die Statistiken. Wenn man diese Selbsttests macht, ist es natürlich in erster Linie gut, dass man privat eine, sagen wir mal, ungefähr 90-95%ige Gewissheit hat, dass man die Oma besuchen kann.
Genau.
Oder halt eben in irgendeinen ominösen Partykeller kann. So.
Aber da geht's doch schon los. Würdest du, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ich habe jetzt gerade den Test gemacht, ich weiß doch nicht, sind die an ihrer Nase vorbeigegangen, genau, mit dem Stäbchen?
Genau.
Haben
genau.
die da überhaupt mal? Und wann war das? Von wann ist dieser kleine Streifen da, den die mir jetzt mitbringen?
Genau.
Weil sonst kriegst du ja wenigstens so einen Stempel oder.
Ja, ja.
Wobei, ich habe ja auch schon wieder so einen Test abholen müssen bei meiner Hausärztin und die hatten mich natürlich, alles gut, die hatten mich angerufen und hatten gesagt, nein, es ist negativ und ich habe dann gesagt, ich hole den Zettel am nächsten Tag ab. Und jetzt sagt ja auch, also wenn sie positiv wären, würde ich sie natürlich sofort anrufen, ja, alles gut. Und dann habe ich den Zettel abgeholt und dann sagt sie, mach ich mal eben noch das Kreuz, ne? Wurde so nachträglich bei negativ, ja, noch das Kreuz gemacht. Ich, gut, das muss aber jetzt unter uns so, weil das, es war ja so, aber ja, es wirkte doch etwas wahllos. Und dann habe ich, Entschuldigung, da macht sich doch inzwischen jetzt jeder mit so einem Edding auf diesen Plastikstreifen da hier negativ und dann gehe ich in den nächsten Baumarkt oder was
vermutlich,
auch immer.
Vermutlich, ne? Also, da sind wir wieder bei dem guten alten Begriff der Eigenverantwortung.
Ja.
Ne? Wann machst du es? Und was, und.
Das war also, übrigens kein Aufruf, möchte ich dazu sagen.
Um Gottes
bitte
Willen.
Nicht nachmachen mit diesem
Edding. Nein, nicht nachmachen. Ja. Aber das ist natürlich, dann sind wir wieder genau in dem Bereich, also wie viel Eigenverantwortung gönnt man sich und wie hoch ist der Preis, wenn du ehrlich zu dir selbst und den anderen sagst, ich bin gerade positiv getestet, ja, worden, Freunde, ich kann nicht kommen und ich muss mich auch bei der Arbeit abmelden. Wann ist der Moment, wo du sagst, eigentlich würde ich ja sagen, ich bin positiv, aber dann geht mir die und die Summe verloren, dann kann ich dies und das nicht machen, was ich gerne, ja, machen würde. Weißt du was, komm, so schlimm wird es schon nicht werden. Das ist, und natürlich wissen die meisten, weil eben kein Fachpersonal, nicht genau, wie man mit diesem Test umgeht. Wie viel mutet man sich zu? Weil es ist, wenn es in die Nase geht, sehr unangenehm und du musst waagerecht rein, wenn du zu vertikal reingehst. Kleiner Tipp, wenn du vertikal reingehst und irgendwann der linke Arm taub wird, dann bist du...
Dann hast du einen Nerv getroffen.
Bist du definitiv zu weit.
Aber weißt du, diese Vorstellung, dass es das jetzt auch in diesen Supermärkten und in Discountern vor allem,
ja,
das sind ja die Läden mit dem besonders kurzen Abkassierband, ja?
Ja,
wo du eh schon in Akkord deine Äpfel, richtig, Eier und weiß der Schinder in diese Tüte ballern musst. Und dann muss da ja irgendjemand jetzt auch noch kontrollieren, ob ich nicht vorhin schon mal da war und,
ja,
für meine Familie gekauft, ja, habe, ob ich wirklich 7 Geschwister habe,
ja,
oder nicht.
Ja? Ja.
Und das alles an diesem kurzen Band zwischen den klassischen Einkäufen. Ich bin wirklich, ich freue mich, ja, jetzt schon wieder.
Interessanter, also jetzt, wo wir sprechen, ist die Messe höchstwahrscheinlich schon gelesen, ist ja die Schlange vor dem Aldi. Das heißt, wir werden ja ein super Spreading-Event haben, dass ganz viele Menschen anstehen, um dann sich diese Tests zu holen, weil der Gesundheitsminister, Klammer auf, das ist er ja jetzt noch, hat es ja, wie man hört, verbummelt, woraufhin Merkel so sauer geworden ist, dass sie sagte, weißt du was, ich werde dich jetzt einfach öffentlich demütigen, ich nehme mir jetzt aus der gesamten Truppe den größten Versager und den stelle ich an deine Seite, um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, der muss dem jetzt dabei helfen, dass es klappt und das Ganze nennen wir jetzt Taskforce Testlogistik. So.
Ja. Du spielst also, natürlich darauf an, dass Herr Spahn Herrn Scheuer an seine Seite bekommen hat.
Ja, richtig.
Die lustige Taskforce, es ist ja in Ordnung, es muss jetzt schnell gehen und man muss sich um diese Tests kümmern. Und es sind ganz viele Ministerien eingebunden, das, ja, ist auch gut so. Was man sich aber natürlich fragt, also A, warum brauche ich jetzt das Verkehrsministerium? Das hat sich mir noch nicht erschlossen.
Ja.
Und so die Außenwirkung. Ich meine, wir haben diese Woche erlebt, es ist die komplette Verwirrtheit eingetreten. Mhm. Also viele Leute sagen wirklich, ich verstehe nichts mehr.
Ja.
So, und dann, um wirklich an der Kommunikation zu arbeiten, zu sagen, Leute, jetzt aber wirklich, wir versuchen die Zeiten einzuhalten, wir wollen jetzt wirklich dran ziehen. Und dann nehme ich mir eine Figur aus der Politik, wo nun wirklich viele Menschen schon deutlich gemacht haben, um es mal vorsichtig zu sagen, dass sie mit ihm hadern.
Das ist aber wirklich sehr, sehr, ja, positiv.
Ich wollte klar, zurückhaltend sein.
Ja.
Und dann zu sagen, das ist jetzt...
Also man hadert mit Andi Scheuer in etwa so, wie man mit Honecker hadert. Oder
ja,
so.
Ja, aber dass man das so aus dem Hut zaubert und sagt, das ist jetzt hier unser ja, Schnelltest-Joker. Oder was hat man, ich meine, was denkt man sich dann dabei? Ich weiß es nicht. Es ist, ja, geht doch auch um die Leute mitzunehmen und zu sagen, hey, jetzt, ja, wir sind da, jetzt, wir wissen, wir müssen uns jetzt beeilen und so. Mhm. Und dann sagt man, jetzt hier, das ist unser Personalvorschlag.
Ja. Es ist, es bleibt spannend. Wir können es jetzt nicht klären. Es ist vielleicht aber auch ein bisschen so, dass Merkel gesagt hat, pass auf, ich kann Spahn nicht feuern, weil das ist auch das Superwahljahr. Es kommt nicht besonders gut, wenn, nee, ich den Gesundheitsminister entlasse, weil es fällt ja negativ auf mich zurück. Ich möchte ihm aber schon einen mitgeben. Also stelle ich ihm Scheuer an die Seite oder überhaupt irgendjemand. Und für Scheuer können die Nachrichten eigentlich nur positive sein, denn wir sind ja jetzt wirklich gerade unten am Ende des Fasses angekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Andi Scheuer in diesem Jahr noch positive Schlagzeilen macht, die ist relativ groß, auch wenn das nach Science Fiction klingt. Das aber gebe ich ehrlicherweise zu.
Die könnten ja noch fehlgeleitet werden, die Schnelltests, die wir jetzt haben. Sie könnten die falsche Ausfahrt nehmen. Also es kann immer noch weiter nach unten gehen. Ja. Aber ich muss, als ich das jetzt nochmal gehört habe, musste ich wirklich wieder an diesen schönen, angeblich gesagten Merkel-Satz denken. Jens, jetzt keine Emotionen. Und ich finde, es ist wieder Zeit für diesen Satz. Das muss man jetzt aushalten irgendwie. Also wir alle.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Buchreport.de und nicht nur die schreiben Thalia-Mitarbeiterversammlung, ZDF veröffentlicht Krawallaussagen von Thalia-Chef Busch. Michael Busch war vor dem jüngsten Corona-Gipfel Mitte der Woche in Sachen Buchhandel hochaktiv. Von der Bundespressekonferenz über Bild am Sonntag bis zu Frank Plasbergs Hard Aber Fair. Der Thalia-Chef forderte vehement die bundesweite Öffnung des Einzelhandels und insbesondere der Buchläden. Bei einer virtuellen Mitarbeiterversammlung am Anfang der Woche äußerte er sich auch explizit zu Politik, Einflussnahme im Wahlkampf und populistischen Parteien wie der AfD. Diese teils derben Politaussagen wurden jetzt veröffentlicht. Ja, also letzten Endes hat er relativ klar gemacht, also wenn die Politik nicht irgendwie jetzt mal Thalia und Co. entgegenkommt, dann wird sich das auf die Politik auswirken, dann werden wir die alle nicht mehr wählen. Also eigentlich finde ich, also da gab es natürlich eine riesen Aufregung rum, weil er so wahnsinnig rumgepoltert hat und bitte, das ist jetzt auch noch ein Buchladen, also das muss man auch mal. Im Kern ist es ja eigentlich sehr transparent, wie es in der Politik ja immer zugeht. Also was, also Lobbyismus, aber in diesem Falle jetzt so als so eine Art, ja, Musical, also etwas Missratenes. Aber im Grunde genommen ein sehr transparenter Vorgang, was er da gemacht hat.
Im Grunde ja. Und ich meine, ehrlich gesagt, ich finde ja sowieso die Öffnungen, also gerade finde ich als Mutter eines Kindes, was immer noch zu Hause sitzt, ist es sowieso schwer nachvollziehbar, warum jetzt wieder Schrauben gekauft werden müssen, aber Kinder immer noch nicht in die Schule können.
Also richtig.
Und klar, ich würde mir für alle Händler und für jeden wünschen, dass es endlich wieder aufgeht. Jetzt kann man auch bei Büchern, es ist keine leicht verderbliche Ware und was es da inzwischen alles für und Würde für die Haare und was es alles so für Begründungen gibt, warum was wieder öffnet, alles gut und schön. Aber letzten Endes, ich meine, und da muss man immer sich wundern, dass auch, dass Eltern sich nicht viel mehr zusammenschließen. Weil jetzt kannst du sagen, okay, als Buchhändler letzten Endes zu sagen, ja, dann wählen wir euch halt nicht, wenn ihr jetzt nicht bald mal den Buchladen aufmacht.
Ich meine, Thalia ist natürlich eine große Kette.
Genau.
Das heißt, sie haben eine Marktmacht. Ja. Da stehen einige Leute dahinter. Das heißt, das ist nicht allein im Größenwahn geschuldet, wenn er sagt, wir schließen uns zusammen. Ja. Da können die schon durchaus was auswirken. Momentan allerdings eher negativ für Thalia, wenn sowas rauskommt.
Ja, und ich meine, am Ende musst du dir das mal umdenken. Wenn jeder so argumentiert und jeder auch in einer größeren Gruppe, und da müsste man auch sagen, stell dir mal vor, Eltern würden jetzt sagen, wenn jetzt die Schule nicht komplett morgen öffnet, alle Eltern, jetzt wählen wir euch nicht mehr.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch eine lustige Drohung an sich so.
Ja.
Aber ich meine, diese Schlussfolgerung zieht ja eh jeder für sich. Ja, was mache ich jetzt? Und es ist ja kein Wunsch. Ja, ich kann ja jetzt nicht mir alles wünschen und sagen, ich wähle dich nicht. Dann würde ich mir schon lange was gewünscht haben. Aber letzten Endes muss man sagen, so wird das auch alles jetzt erstmal wirken mag. Es ist einfach ein weiterer Ausdruck der Verzweiflung.
Genau.
Und viele Leute treffen Aussagen inzwischen, ja, die einfach nur zeigen, wir sind wirklich am Ende. Mit den Nerven, mit dem Geld, mit, jetzt ist vielleicht Thalia nicht vergleichbar mit dem kleinen Buchladen um die Ecke.
Ja.
Aber auch die haben ihre finanziellen Sorgen und es ist einfach nur ein Ausdruck der Situation. Wir haben heute noch drüber geredet, dass man immer häufiger diesen Satz hört, jetzt ist aber auch mal gut.
Mhm.
Also auch mit Corona.
Ja, genau. Ne? Wir haben alle unseren Spaß gehabt.
Ja, genau. Ja. Jetzt ist aber auch mal gut, das sagen viele Leute im Gespräch. Und das ist dieses Gefühl, ja, es ist auch mal gut.
Ja, ja.
Aber es ist halt nicht gut.
Ja, weil wir immer den Anspruch haben, jeder Einzelne von uns, für unser braves Durchhalten belohnt zu werden.
Ja.
Aber so funktioniert natürlich so eine Pandemie und auch ein Virus nicht. Ein Virus belohnt dich nicht dafür, dass du brav 3 Wochen, als alle auf dem Balkon geklatscht haben, die Älteren werden sich erinnern, April, 2020, du wirst nicht dafür belohnt. Es geht halt einfach stumpf so weiter. Dem Virus ist das Furz egal.
Ja.
Das Einzige, und das bringt uns natürlich in die Situation, wo es ja gerade so ein bisschen kippt, ist, man kann von der Politik erwarten, dass nach einem Jahr andere Maßnahmen und differenziertere Maßnahmen getroffen werden, um über den Lockdown hinaus etwas anzubieten und auch etwas Hoffnungsstiftendes. Und das gäbe es ja. Ich glaube, viele Leute wären bereit zu sagen, weißt du was, wir tragen das noch auf Knirsch noch ein paar Wochen mit. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, dass parallel alles hochgefahren wird und nicht dieses, ja, so Ende des Monats geht's dann aber auch los mit Tests und Impfung kommt jetzt auch langsam. Das funktioniert natürlich so nicht.
Überhaupt nicht. Das ist genau dieses Wort Perspektivlosigkeit. Du brauchst ein Datum oder irgendwas. Genau. Und ich merke das gerade. Ich habe erfahren jetzt, dass mein Kind in den Wechselunterricht gehen darf. Ich habe ein Datum jetzt.
Ja, ja.
Es ist also für ihn auch. Das ist einfach großartig, dass man weiß, es gibt irgendwie, das ist alles so, ja, geht weiter und geht weiter. Und ich glaube, dass das ist das wirklich, was die Menschen dringend brauchen. Und wenn du da immer wieder sagst, ja, jetzt treffen wir uns wieder am 22. März und bis dahin, je nach Bundesland ja auch noch unterschiedlich. Ja. Du weißt ja gar nicht mehr, und dann sollst du mal nachschlagen, guck doch mal auf der Verordnung deines Bundeslandes.
Das auf Sicht fahren ist ja virologisch ein bisschen, was haben wir auch gelernt, ja durchaus nachvollziehbar, weil du vieles nicht weißt, Mutation, pipapo, alles gut und richtig. Aber parallel gibt es einfach Dinge und Werkzeuge, die dir helfen können, parallel das Leben langsam und zwar bedächtig wieder hochzufahren. Und wenn das nicht genutzt wird, und klar, der Mensch vergleicht sich gern, und auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras bereits ein wenig grüner. Und das sorgt natürlich für Frust. Und da will ich gar nicht erst damit anfangen, dass dann auch der Impfstoff noch in Deutschland erfunden wurde. Das ist halt auch immer so, ja, mein Gott.
Ja, na klar, aber es ist genau das. Ich meine, wir vergleichen uns ja jetzt nicht mit vielen anderen Ländern. Ich meine, es ist bekannt, dass gerade mal 10, 12 Länder auf der Erde sich gerade den Impfstoff fleißig verteilen. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja. Und dass es Länder gibt, die bis zum Ende des Jahres 5% vielleicht ihrer Bevölkerung mal, wenn überhaupt, geimpft haben. Und dafür ist es übrigens auch ja ein Problem für uns, das wissen wir auch alle. Ne? Wenn es da weiter Mutationen und so weiter gibt, das ist schon alles ein ziemliches Inseldenken. Aber es wird nochmal deutlich einfach, dass es hätte an vielen Stellen schneller gehen können. Und das frustriert natürlich ungemein. Und dann, klar, das ist auch keine geschickte Formulierung und auch kein, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist, zeigt Verzweiflung und den Stand, wo wir uns gerade alle befinden. Ne?
Gucken mal, wer da spricht.
Euronews schreibt, zu viele Kilos und Covid. Wenn Übergewicht lebensgefährlich wird in der Corona-Pandemie, haben Sie einen besonders schweren Stand. Übergewichtige auf Ihr Konto gehen laut einer Studie des Weltobesitätsverbands die meisten Todesfälle nach einer Covid-Erkrankung. Die Corona-Sterblichkeit ist demnach 10-mal höher in Ländern, in denen mehr als die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig ist. Der Verband fordert daher, adipöse Menschen bei Impfungen und Tests vorzuziehen. Also jetzt mal flapsig gesagt, hast du also demnächst irgendwelche Schlangen vor den Impfzentren, da heißt es, lassen Sie mich durch, ich bin dick. Aber es ist natürlich ein bisschen, auch wenn wir uns an die Worte von Drosten vor ein paar Tagen erinnern, als er sagte, dass es auch sehr wichtig sei, in die Impfpriorisierung die Hausärzte mit einzubeziehen, weil, Zitat, die kennen ihre Pappenheimer. Ja. Das ist natürlich genau das. Der Hausarzt weiß, hier ist gerade der 72-Jährige, der ist irgendwie, was weiß ich, Jogger und der ist topfit und da ist halt irgendwie der adipöse 53-Jährige, den ziehe ich vor, weil der hat es nötiger.
Das ist so eine Sache. Ist das dann so? Also wenn wir jetzt in die Hausarztpraxen reingehen und wir haben ja diese klare Priorisierung.
Genau.
Und darf dann der von mir aus 51-Jährige, keine Ahnung, Vorerkrankte, darf der dann jetzt demnächst schon drankommen vor dem noch über 70-Jährigen? Das weiß ich nämlich auch noch nicht so genau.
Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, wir werden sowieso irgendwann eintreten in eine Phase der größeren Flexibilität, weil Länder, Kommunen, Landkreise irgendwann sagen, ist alles gut und schön, aber wir kennen unsere Leute hier. Wir wissen, wen wir wie priorisieren müssen. Ich glaube, es wird am Ende viel mehr Pragmatismus walten. Mit Sicherheit auch eine Form des bezahlten Pragmatismus, den wir alle nicht wollen. Das wird passieren, aber es erscheint grundsätzlich ganz sicher. Das heißt übrigens, in Europa sind besonders Italien, Belgien, Slowenien und Großbritannien betroffen. Gut, jeder, der mal auf Mallorca Urlaub gemacht hat, wird zumindest die letzte und wird es ja, wird sagen, ja, das habe ich auch gesehen am Strand von Magaluf, aber
aber du weißt ja schon, dass Übergewicht ab einem BMI von 25 beginnt.
Ja, ja.
Das heißt, der ein oder andere hat sich vielleicht jetzt auch in der Pandemie in diese Priorisierung hineingefressen. Weil wir haben ja auch alle ordentlich zugenommen.
Ja, das ist
richtig.
Heißt,
du kannst ja vielleicht dann auch nach vorne gerückt sein.
Ja.
Und endlich hat das irgendwie...
Mit 3 Packungen Toffifee rauf in Impfgruppe 2. Aber das wird noch interessant. Wir sind ja auch grundsätzlich, befinden uns ja in einer gesellschaftlichen Situation, in der das warum die, warum ich nicht, mhm, und auch dieses, was ich nicht bekomme, das gönne ich anderen nicht, ist ja ein sehr starker Treiber. Ich stelle es mir also vor, wenn du demnächst dann vor dem Eiskaffee hast, so eine Schlange, und dann siehst du einen, der hier, sagen wir mal, so grob so 120 Kilo wiegt mit so drei Kugeln Eis, dass der andere ihm das Eis aus der Hand stellt und sagt, ja, jetzt hier Eis fressen und dann aber auch noch in der Impfung vordrängeln. Das ist das Nächste, was kommt.
Das ist ja nach dem Frisurenneid,
ja,
ist das dann Übergewichtsneid,
genau,
der Eintritt, alles geschürt durch, boah, ich bin so froh, wenn wir alle geimpft sind, ja, sag ich dir. Oder ja, wenn wir eine, ja, Situation erreicht haben, dass wir das alles nicht mehr neiden müssen. Ne?
Also, weil wir gerade beim Gewicht und Corona waren, es gibt auch eine Meldung, schwerer wegen Corona, Mann kommt mit Ausrede bei der Polizei nicht durch. Also da wurde ein Mann, ein 26er, bei einer Verkehrskontrolle in Celle wurde angehalten und dann sagte er, er sei wegen der Beschränkung etwas dicker geworden. Und dann sagte er, zwischen dem 26-Jährigen und dem Mann auf dem angeblichen Führerschein lagen 20 bis 30 Kilogramm Unterschied, um es mal zu zitieren. Die Beamten kamen dem Lügner schließlich auf die Schliche und auch, wem der Führerschein tatsächlich gehört, dem wohl deutlich schlankeren Bruder. Der 26er wurde dann angezeigt wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Also, ja.
Ich dachte jetzt kurz, wegen des Gewichtes hätte sich sein Fahrverhalten verändert.
Und das ist auch interessant, stimmt.
Also, weiß nicht, bin ich ans Lenkrad gekommen im Bauch oder so. Man weiß ja nicht, was da die Geschichte sein sollte, aber das ist natürlich auch sehr schön.
Oder? So kann man's, naja, gut.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Einstufung als Verdachtsfall Verfassungsschutz darf AfD vorerst nicht beobachten. Das meldet unter anderem die FAZ. Das Verbot gilt bis zum Abschluss eines Eilverfahrens vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe sich nicht an Stillhaltezusagen gehalten, monieren die Richter. Das ist der Stand der Dinge. Man könnte jetzt sagen, da schau her, wir haben eine lebhafte Demokratie, die Gewaltenteilung funktioniert. Das ist doch erst einmal gut. Bisschen blöd ist es natürlich, wenn man versucht, so im Hinblick auf die Bundestagswahl, die AfD als, ich versuche das jetzt neutral auszudrücken, ich habe eine persönliche Meinung zur AfD, die ist jetzt kein Riesengeheimnis, aber wenn man versucht zu sagen, dass man versucht, die AfD als Verdachtsfall zu labeln, ist das natürlich sehr unglücklich gelaufen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Mhm. Das heißt Stillhalte wie, sag nochmal?
Ein Stillhalteabkommen wurde eingehalten.
Das ist ja das, was ich total spannend finde. Also das sind ja immer so Begriffe, die man dann immer so mit hingelegt bekommt und sagt, ja, das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Wer legt das fest? Also ich bin da leider Laie, was rechtlich angeht. Wer legt das fest? Was umreißt das? Warum darf man bei solchen Sachen damit nicht rauskommen? Und wie lange hätte das jetzt, also kann man dann sagen, wird das halt mal ein Jahr still, weil dann würde man keinen Einfluss auf die Bundestagswahl nehmen. Sowas finde ich dann immer spannend, was da eigentlich passiert. Und ich meine, ja, dass es ein gewisses Interesse gibt, sowas öffentlich zu machen, um natürlich da auch eine Aufmerksamkeit drauf zu bekommen, kann man sich natürlich auch vorstellen. Aber rein rechtlich, was ist das da? Was müsste man eigentlich zurückhalten?
Also Stillhalteabkommen in Bezug auf AfD kannte ich eigentlich immer nur von Hans-Georg Maaßen. So zwischen dem Verfassungsschutz.
Ja, aber ne, ist das spannend, was da eigentlich immer so abläuft, was dann ein Foulspiel ist möglicherweise oder was man sich so abspricht und was da nicht rauskommt.
Na, ich zitiere mal. Das Kölner Verwaltungsgericht teilte zu der Entscheidung mit, dass es einem Antrag der AfD gegeben habe. Zur Begründung erklärte es, es werde in unvertretbarer Weise in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen. Alles spreche dafür, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an seine sogenannte Stillhaltezusagen gehalten bzw. nicht hinreichend dafür Sorge getragen habe, dass keine Informationen zu dem Verfahren nach außen dringen. So, also im Sinne aller demokratisch geprägten Parteien, zu denen ich die AfD nicht zählen würde, ist das jetzt ein bisschen dumm, wenn das jetzt am Ende bedeutet, dass es aus irgendwelchen Regularen plötzlich nicht funktioniert. Also der schlimmstmögliche Fall wäre, dass die AfD als nicht verfassungsfeindlich eingestuft werden würde. Denn dann würde man natürlich sagen, seht ihr Leute, wir haben es euch immer gesagt, wir sind eine demokratische Partei und jetzt seht mal, was für eine Hexenjagd wieder mit uns betrieben wurde. Aber gut, dass das gerichtlich geklärt wurde, dass wir eben keine Faschos sind.
Wie lange hätte das denn jetzt stillgehalten werden können müssen?
Das ist eine berechtigte Frage.
Das wäre das, was mich jetzt, also macht man es dann, wenn die Beobachtung richtig beginnt, oder hätte man dann sagen müssen, sowas muss man erst nach der Bundestagswahl. Gibt es dann nicht Leute, die sagen, ja Moment mal, das hätte ich aber gerne vor der Bundestagswahl gewusst als Bürger dieses Landes, damit ich mich dementsprechend entscheiden kann.
Man wusste ja bislang so wenig über die AfD, man wusste ja, man konnte ja kaum.
Der ein oder andere ist da vielleicht noch entscheidungsoffen.
Ja, genau.
So, und dann muss man ja, ne, wenn man dann so, und das sind da diese, das sind Das ist ja wirklich das Spannende, wo man, ich weiß, also wie lange
hält
das?
Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der Verfassungsschutz agiert, inwieweit die natürlich auch ein Interesse an Publicity haben. Man weiß es ja von diversen Staatsanwaltschaften, die auch gerne mal medial nach vorne gebracht sind. Der Fall Kachelmann ist natürlich sehr bekannt, was das angeht, dass man sehr gerne nach vorne gegangen ist, weil man auch gerne mal einen Prominenten öffentlich abführen will. Ich weiß nicht, inwieweit das für den Verfassungsschutz gilt, aber für die ist es natürlich auch mal schön, dass sie sagen, hey, guck mal, wir haben die AfD jetzt hier als Verdachtsfall eingestuft. Ob das dann irgendwie, ob die, ich sag mal, Eitelkeit am Ende dann noch zum Hemmschuh für das ganze Verfahren wird, keine Ahnung. Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass Gauland und Co. heute, beziehungsweise also wir reden am Freitagabend, vermutlich einen relativ guten Tag gehabt haben werden. Sie hatten schon schlechteren zuletzt.
Das kann man als Fazit mal so stehen lassen. Ja,
mehr ist
ich hatte einen guten Tag.
Mehr ist gerade leider nicht drin.
Unterm Radar.
Kinokunst mit Amateurporno, das schreibt die Süddeutsche. Ja, der Goldene Bär der Berlinale geht an einen Film über eine Lehrerin, die ein Sexvideo dreht, das im Internet landet. Ja, das erwähne ich jetzt in erster Linie deshalb, der Film ist bestimmt preiswürdig.
Also ich war sehr gespannt auf das Adjektiv, was kommt.
Ja, tatsächlich wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass die Berlinale zu Ende gegangen ist.
Das ist doch unglaublich.
Und niemand hat es so richtig
mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade ehrlich entsetzt. Es ist komplett an mir vorbeigegangen.
Mhm. Ja.
Aber das wäre, diese Woche wäre so ein klassisches und dann gucken
wir. Ja, Morgenmagazin, im Morgenmagazin.
Ja,
Peter Zwiehaus hätte doch immer.
Da ist man einfach immer, dann guckt man, was wurde vorgestellt, wer ist auf dem roten Teppich.
Genau.
Die kleinen Außenseiter, die noch eine Rolle spielen und noch, genau.
Ja.
Oder mit Anke Engelke, wir haben auf der Berlinale gelebt.
Ja.
Ja, im kleinen Häuschen da gesessen und so. Irre wie. Und jetzt geht dieser, der ist einfach schon jetzt vergeben und.
Genau, es soll wohl irgendwie im Juni, gibt es glaube ich irgendwie noch eine Anschlussveranstaltung, aber also es ist natürlich grundsätzlich Wahnsinn. Gut, dass das Ganze mit einer derartigen Ernsthaftigkeit betrieben wird, dass man etwas veranstaltet und dass es Filme gibt, die gezeigt werden, geguckt werden und prämiert werden, das ist ja gut, denn der Kinobetrieb geht ja weiter, auch außerhalb der großen Säle, aber es ist natürlich nicht das, was man kennt. Bitte. Berlinale bedeutet immer irgendwie Oscars ohne internationale Stars. Nein, das ist gemein. Nein, Clooney und so. Und nein, Clooney und so, die waren alle schon da und es ist toll und es ist schön und in den super Jahren hat Anke dann von der Bühne herab Gags gemacht, dann hat sich Heiko Maas im Sessel verkrochen, weil er es direkt von der Bühne bekommen hat. Steinmeier saß da, die Coen Brothers, das war ja wirklich toll, das hatte ja.
Guck dir das an, ich meine, jetzt gab es die Golden Globes und das war ja auch so, ne? Normalerweise hast du dann diese tollen Bilder, wie Frauen in völlig abstrusen Kleidern auf die Rückbank gelegt werden, um irgendwie zum roten Teppich zu kommen. Ja. Sensationelle
Stattdessen schöne Geschichte. Jodie Foster im Strampler.
Ja, ne? Im Strampler zu Hause und Hi Guys. Also es ist so, was ich echt super finde, ist, dass man natürlich doch in das ein oder andere Wohnzimmer gucken kann, was es so nie gegeben hätte.
Ja.
Es sind viele ehrliche Momente im letzten Jahr entstanden auch.
Wahnsinn, ne?
Ja, aber gleichzeitig, es ist einfach nur auch ein weiteres Symbol dafür, was doch so ein bisschen fehlt, was irgendwie dazugehört für meinen anderen Eindruck, ne?
Ja, Tatsache.
Die unbequeme Meinung.
Kommt von, häufiger mal, Alec Baldwin. Twitter ist ein Ort der Arschlöcher. Das meldet die Berliner Zeitung. Der Schauspieler Alec Baldwin kündigt seinen Twitter-Account, egal, auf Instagram geht es weiter. Er und seine Frau Hilaria bestätigen Familienzuwachs. Ja, Alec Baldwin hat sich von Twitter zurückgezogen und dabei die aktuelle Stimmung in den USA kritisiert. Den Rückzug von dem seiner Meinung nach asozialen Netzwerk verkündete der Schauspieler auf einem anderen sozialen Netzwerk, nämlich auf Instagram, und zwar in einem Video. Zitat: Ich habe heute meinen Twitter-Account deaktiviert, denn Twitter ist ein Ort, den all die Arschlöcher in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus aufsuchen. Ich nutze Twitter auch, sag's jetzt mal so, man's got a point.
Ja, ich bin über den Zeitpunkt überrascht. Er ist doch gerade wieder Vater geworden.
Ja.
Das sechste Kind, nachdem das fünfte ja recht zeitnah geboren war. Und das ist ganz interessant, weil ich würde ja jetzt denken, da springt jetzt jemand glückselig zu Hause.
Ja, ist richtig.
Durchs Haus, freut sich über die Kinder und da würde ich doch gar nicht bei Twitter gerade reingucken, ne? Aber irgendwas, weißt du, was ist noch mal irgendwas explodiert da bei ihm oder hat er jetzt einfach gedacht, Mensch?
Ja, es sind so mehrere Dinge, die irgendwie gleichzeitig passiert sind. Also war zum einen so, dass man weiß nicht genau, er hat sich ungefähr so häufig von Twitter abgemeldet, wie er Vater geworden ist.
Ach so, der ist
also
immer wieder
zurückgekommen.
Immer auf einer Comeback-Tour dann
gewesen. Ja, das haben ja auch einige Prominente schon gemacht, dass sie sich also lang und breit von Twitter verabschiedet haben und dann sind sie dann doch 3 Tage später durch die Katzenklappe wieder reingekommen, weil es doch auch eine Art Sucht ist. Es war wohl vor kurzem so, dass sich Alec Baldwin bei Twitter ein kleines bisschen darüber amüsierte, dass Gillian Anderson bei den Golden Globes eine Rede hielt und dann sagte, irgendeine andere Person schrieb, dass Gillian Anderson wohl während ihrer Rede ihren Akzent geswitcht habe. Weil sie ja gerade Margaret Thatcher spielt in The Crown und dann während ihrer Rede switchte sie plötzlich die Akzente und dann schrieb Alec Baldwin einfach nur so leicht ironisch, also er retweetete das, diese Anmerkung und schrieb, oh, that's interesting. Der Hintergrund ist, dass die Frau von Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, in den letzten Wochen sehr häufig in den sozialen Netzwerken, man mokierte sich darüber und amüsierte sich darüber, dass sie selber mit einem spanischen Akzent gesprochen hat, obwohl sie eigentlich aus Boston kommt. Und sie hat wohl, ich weiß es nicht genau, Nikki Asania wird mich prügeln, wenn ich das jetzt wieder falsch wiedergebe, aber sie hat wohl irgendwelche hispanischen Wurzeln, aber sie ist halt einfach aus Boston. Sie ist in Boston geboren, aufgewachsen. Also sie ist halt mehr Hilaria und nicht Hilaria. So, und darüber machte sich das Netz häufiger schon lustig. Und dass Alec Baldwin das jetzt aber so amüsiert retweetete, dass Gillian Anderson ihren Akzent geswitcht hat, wurde im Netz aber schon wieder so aufgenommen nach dem Motto, ja, gerade du musst reden und so. Und dem ist der Kragen geplatzt. Er hat gesagt, ich weiß doch, das war ironisch, ihr Volltrottel, aber das ist halt einfach.
Aber ich habe dich jetzt einfach mal ausreden lassen, weil du merkst schon selber, was das für eine bescheuerte Blase.
Ja, ich merke auch, ich gebe fest davon aus, die meisten haben abgeschaltet. Ja, he said, she said. Aber das ist es halt. Und Alec Baldwin, der sein Temperament selten unter Kontrolle hat, dem ist natürlich dann einfach buchstäblich der Arsch geplatzt.
Die Twitter-Tür ganz laut zugeschlagen.
Ja.
Alter, aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst, also das alleine diese Zusammenfassung.
Ja, ich weiß, es klang wie das Gefasel eines Geisteskranken.
Ich wollte es einfach mal zu Ende hören, sehr schön.
Es ist irre, ne? Es ist irre. Am Ende kann man es natürlich auch runterbrechen darauf, dass halt dieses Medium wahnsinnig übergriffig ist und je prominenter du bist, desto mehr musst du dich dem natürlich, du musst dich dem nicht stellen, aber du gerätst in eine Situation, in der halt einfach Millionen wildfremde Menschen auf dein Leben zugreifen und dich beurteilen und dich aburteilen. Mhm. Und da Twitter derzeit besonders so funktioniert, natürlich mit der missgünstigsten aller Perspektiven. Also alles, was du sagst, es gilt halt stets die Schuldvermutung. Mhm. Und das ist, je nachdem, wie du dich äußerst, natürlich nicht unproblematisch.
Aber ich meine, gerade bei Alec muss man wirklich jetzt sagen, ey, guck dir deine tollen Kinder an, guck was Schönes im Leben und verabschiede dich aus solchem, was das tut einem einfach nicht gut.
Nein.
Und das muss man einfach sagen, das ist, was du hast letztens mal gesagt, das sind so 2% vielleicht des Tages oder des Lebens, die einem da verdorben werden.
Genau.
Aber es sind einfach 2% zu viel.
Ja.
Und deswegen guck dir was Schönes an.
Ja, und 2%, denen man aber zu viel Beachtung hat. Ne?
Ja.
Ja. Ja, vor allem, wenn Alec
und wenn du es dann jemand, überleg mal, Alec, er sagt dann, erklärt jemand, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Da ist doch der Abend schon rum, bist du damit fertig.
Ja, eben. Das ist ja wirklich. Ja, vor allen Dingen, weil es besteht ja auch gar kein Aufklärungsbedarf, weil es im Zweifel natürlich der eigenen Erregungslust zuwiderläuft. Es hat ja noch nie bei Twitter stattgefunden, dass jemand mal sagt, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielen Dank für die Aufklärung. Ja. Passiert ja einfach nicht.
Nein, also das heißt, der Fakt bleibt sowieso stehen, alle bleiben sauer, jeder knallt seine Tür und dann, wie du es schon sagst, kommen die alle durch die Katzenklappe wieder rein.
Und das ist eine wunderbare Überleitung zu diesem Thema.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Apropos Katzenklappe, zusammen, was zusammen gehört, Jay Kahn und Mark Terenzi gründen eine Band, das waren die Breaking News von NTV, nur Ja, der eine war als Mitglied der Boyband Natural, der andere war Teil der Formation Us Five. Nun wollen Mark Terenzi und Jay Kahn ihre musikalische Blütezeit offenbar noch einmal aufleben lassen. Das gemeinsam. Vielleicht sei das Zitat komplett bescheuert, sagt Kahn. Wir sagen, vermutlich. Vermutlich jetzt.
Haben die auch schon 20-jähriges Jubiläum jetzt und laden aus Versehen einen Song hoch und dann kommt das neue Album, oder?
Ja, ich weiß. Das ist ja auch interessant, wer jetzt alles zurückkommt, ne? Also die Spice Girls, No Angels.
No Angels.
Ja. Sind also wieder, alle sind so kurz vor Impfgruppe 2 und sagen, jetzt wollen wir es aber nochmal wissen. Und nein, ist ja toll. Also
ja. Die beiden jetzt zusammen als Duo.
Oder? Ja, die beiden als Duo. Ich weiß nicht, ob die sich da jemand noch zusammencasten. Ich versuche das mal gerade irgendwie. Also Natural war Mark Terenzi Natural Five.
Aber sind dann ja nur zu halt zweit. Drei. Also wir schaffen es auf jeden Fall nicht, die Band.
Also da müssen wir jetzt, das ist ja dann so die C-Ware, da muss jetzt Karim, der Knutscher, muss noch dazu.
Komm, du hast die alle drauf.
Ja,
Wir machen die Band jetzt voll.
Ich war nie Fan, ich kann auch die Backstreet Boys nicht ironisch hören. Ich finde das alles ganz fürchterlich.
Du findest die Backstreet Boys fürchterlich?
Ja, ich finde das alles ganz schrecklich. Ich kann das auch nicht das amüsiert mich auch nicht. Ich kann das nicht hören, wenn die Leute irgendwie Backstreet's Back hören und so. Ich habe da nichts von.
Kannst du nicht nochmal im Dschungelcamp gucken? Du hast doch alle offen.
Wen ziehen wir denn da, genau?
Wer kann denn da noch mit rein?
Also Shame von Brosis, der wäre vielleicht noch gut.
Zum Beispiel?
Ja, der wäre noch dabei. Und dann müsste man noch überlegen, was gibt's denn noch so für Boybands?
Wir haben uns jetzt aber auch einen riesen Druck gemacht, weil wir direkt Natural Five gebaut hätten.
Ja, das stimmt.
Ja, hätte auch
dann gibt's halt nur so, dann gibt's ja nur so problematische Fälle, die aber alle mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mir jetzt an dem Wochenende richtig hart was bei Amazon bestelle, dann kommen relativ viele DHL-Leute vorbei und bestimmt sind da ein paar davon dabei, die in den 90ern und 2000ern erfolgreich, also da wäre vielleicht einer, dass ich wirklich, bevor ich dann abzeichne, sage, du warst doch hier mal bei, wie auch immer die heißen dann irgendwie, was weiß ich, Right in the Middle oder so. Und du.
Was du auch wieder so.
Ja, oder was weiß ich, oder Crazy Three. Und du kommst jetzt mal mit. Und
Natural
du bist doch der eine hier von Maya Ho und Maya He. Und du kommst jetzt mal mit, weil der Mark Terenzi und der J.K. mit Mark Terenzi, es gibt nur eine einzige Sache, die ich wirklich lustig fand. Das war damals bei der Serie Sarah and Mark in Love bei der Pro7-Doku.
Oh ja.
Gab es einen legendären Moment. Und zwar standen sie beide, das war, glaube ich, die zweite Staffel. Da war das große Problem, dass er wahnsinnig Heimweh hatte. Und dann standen die beide auf dem Dach des Empire State. Und dann nahm Sarah Connor die Hand. Sah ein bisschen aus wie Mutter-Kind-Urlaub, weil sie herrscht ja doch ein erheblicher Größenunterschied. Dann nahm sie so beide Hände von ihm in ihre Hände und sagte, Mark, ich weiß, du kommst aus New York und es zieht dich wieder hierher zurück nach Manhattan, aber deine Heimat ist jetzt Delmenhorst. Und da habe ich auch gedacht, Alter.
Weißt du, was das wirklich Schlimme ist?
Oder war es Wildeshausen? Ich glaube, es macht keinen riesigen
Unterschied. Es ist kein Riesenunterschied. Ja. Und dass du dir schon wieder in deiner Krümelschublade diesen Dialog schmiert. Ja. Es war ein Monolog, muss man an der Stelle sagen.
Das stimmt,
er hat auch
danach nicht viel gesagt.
Dass du dir das schon wieder gemerkt hast, alleine ist schon so absurd, dass der Rest schon wieder gar keine Rolle mehr spielt.
Aber es war für mich wirklich ein absolutes Highlight der Fernsehgeschichte. Dieser Dialog, also es war ja keiner, es wurde ja nur stumm abgenickt, also in ihm zerbrach etwas in dem Moment. Und das war der Beginn der Terenzi Horror Nights, glaube ich, in dem Moment, also nachmittags. Naja, wir kommen zur letzten Rubrik für heute.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Das wollte ich Julia Menger von Radio 1 nicht zumuten, aber dir, Susanne, dir mute ich das zu. Du hast starke Nerven.
Ja.
Lieber Markus Söder.
Ich habe es mir gewünscht. Super.
Post von Wagner. Lieber Markus Söder. Danke. Danke, dass Sie aus der Haut gefahren sind. Fast wie bei einer Wirtshausrauferei. Bitte hauen Sie bei Anne Will, Maybrit Illner auch so um sich. Ich kann das Sprechpüree unserer Politiker nicht mehr ertragen. Floskeln, Worthülsen, diese Kunst der Politiker, um die Wahrheit herumzueiern. Sie haben den Vizekanzler Scholz gefragt, was haben Sie getrunken? Dann haben Sie ihm gesagt, dass er wie ein Schlumpf grinst. Söder ist 1,94, Scholz ist um die 1,70. Für Söder sind alle Schlümpfe. Ich finde es großartig, dass sich beide so beschimpft haben. Endlich herrschte Leben in der Bude, wie im richtigen Leben. Raufen miteinander, sich die Wahrheit sagen ins Gesicht. Das wünsche ich mir, dass die Politiker uns endlich die Wahrheit sagen und nicht dieses Püree der nichtssagenden Worte hier. Bla, bla, bla. Ich mag Söder. dem der Kragen platzte. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Über das, was wir vorhin alles gesprochen haben, ja, wenn du sagst, dass sie endlich die Wahrheit sprechen.
Ja.
Und in einer Zeit, wo wir auf Impfstoffe, Schnelltests oder so, dann soll ich mich darüber freuen, dass der eine zum anderen sagt, du bist ein grinsender Schlumpf.
Ja.
Also
ja.
Wenn
das, in einer Wirtshaus rauf.
Ja, aber das musst du dir mal vorstellen, wenn es das ist, was wir uns wünschen sollten, dass wir davon noch mehr hören.
Ja.
Dann bin ich auch am Ende.
Ja, ja. Wir sind beide am Ende für den Moment. Susanne, ich danke dir sehr für diese vergnügliche.
Es war schön, deine Beilage zu sein.
Danke. Und lass uns das doch einfach wieder machen. Spätestens, wenn wir dann im April wieder den Kölner Treff machen, dann sitzen wir doch sowieso wieder zusammen.
Ergibt sich das sowieso sehr gerne.
Über die Nachlese. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
Danke.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.